Ja, ihr Lieben, ich freue mich wirklich, euch zu sehen heute an diesem, ja doch recht schönen Sabbattag. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, und zwar zwei Marineschiffe, die dem Ausbildungsgeschwader zugeteilt waren. Sie übten seit einigen Tagen Manöver. Am Anfang war das Wetter noch recht gut. Aber dann verdichteten sich die Wolken. Und jetzt regnete es seit 24 Stunden nonstop. Dagegen ist unser Wetter wirklich noch richtig gut. Dunkle, fast schwarze Wolken bedeckten den Himmel, soweit das Auge reichte. Also tatsächlich kein schönes Wetter, aber Übung war wirklich nötig und so wurden die Manöver weiter geübt. Aber es wurde immer schwerer. Zunehmend war die Sicht durch dicke, undurchdringliche Nebelschwaden erschwert. Also kam auch der Kapitän nach oben, um alles gut zu überwachen. Kurz nach Anbruch der Dunkelheit meldete der Ausguck: Licht, Steuerbord voraus. Der Kapitän rief: Ja, bleibt es stehen oder bewegt es sich achteraus? Und die Antwort kam prompt zurück: Es bleibt, Kapitän. Was also bedeutete, dass beide Schiffe sich auf einem gefährlichen Kollisionskurs befanden? Da rief der Kapitän, der die Brisanz natürlich erkannte, dem Signalzuständigen zu: Schicken Sie dem Schiff ein Signal mit der Botschaft: Wir sind auf Kollisionskurs, empfehlen 20 Grad Kursänderung. Prompt kam das Signal zurück: Empfehlen Ihnen den Kurs um 20 Grad zu ändern. Der Kapitän war so eine Frechheit ihm gegenüber wirklich nicht gewohnt und meinte unwirsch: Ja, jetzt melden Sie, ich bin Kapitän. Kurs um 20 Grad ändern. Daraufhin die Antwort: Ich bin ein Seemann zweiter Klasse. Sie sollten Ihren Kurs besser um 20 Grad ändern. Mittlerweile war der Kapitän ziemlich wütend. Er schimpfte: Signalisieren Sie, dass ich ein Marineschiff bin. Er soll umgehend den Kurs um 20 Grad ändern. Die Antwort, die zurückgeblinkt wurde, lautete: Ich bin ein Leuchtturm. Der Kapitän änderte stillschweigend den Kurs. Ich war so begeistert, als ich eine Geschichte von einem Leuchtturm gefunden habe, dass ich dachte, damit muss ich die Predigt beginnen. Aber vielleicht geht es dir ja auch manchmal so in deinem Leben wie diesem Kapitän auf dem Schiff, voll überzeugt von der eigenen Richtigkeit seiner Meinung, vielleicht auch von seinen Vorurteilen und von seinem Schubladendenken. Ist man nicht bereit, den Kurs zu ändern, umzudenken? In der Bibel fordert Gott verschiedene Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu einer radikalen Umkehr auf. Da ist zum Beispiel ein Petrus, der zum heidnischen Hauptmann Cornelius gehen soll. Und Gott wusste, Petrus würde das so von sich heraus niemals machen. Deshalb schickte er ihm eine eindrückliche, sich dreimal wiederholende Vision, ihr kennt das mit dem Tuch und den Tieren, um seine festen Gedankenstrukturen in Bezug auf Heiden von Gottes Liebe verändern zu lassen. Blicken wir ins Alte Testament, dann sehen wir dort auch ganz viele Menschen, die Gott herausforderte, ihren Blick zu ändern. Allen voran können wir die Niniviten nennen, die eine radikale Umkehr durch die Worte von Jona angeregt vollführten. Heute aber geht es mir um einen Mann, von dem wir nicht sonderlich viel wissen. Wenn wir heute seinen Namen hören, dann gehe ich davon aus, dass ganz viele an eine ganz andere Geschichte denken werden, an eine unschöne Geschichte, an ein Ehepaar, das auf unfaire Art und Weise zu Macht und Ansehen kommen wollte und letztlich verstarben beide. Aber mit diesem Ehepaar hat der Mann, um den es mir heute geht, außer dem Namen, nichts zu tun. Seine Geschichte kommt auch erst 4 Kapitel später. Und auch sein Wohnort ist ein ganz anderer. Er wohnt nämlich in Damaskus. Eine ganz wichtige Information gibt uns die Apostelgeschichte, und zwar, dieser Mann ist ein Jünger von Jesus. Und darüber hinaus hat dieser Mann einen so positiven Eindruck bei Paulus gehabt oder gemacht, dass Paulus noch Jahre später in Jerusalem über ihn redet, in seiner flammenden Rede. Und dort sagt er, dass, also Paulus spricht über diesen Mann, dass das ein gottesfürchtiger Mann ist, der sich an das Gesetz hält, einen guten Ruf hat bei allen Juden, die in seiner Nähe wohnten. Also aus diesen wenigen Worten lässt sich schließen, dieser Mann ist aufgefallen durch seine freundliche Art und Weise, durch die andere Menschen Gottes Wirken sehen konnten. Seine Geschichte ist eine ganz besondere Geschichte. Sie erzählt von einem Mann, der bereit ist, seine Perspektive zu verändern, eine 180-Grad-Wende zu vollführen und dann auch noch aktiv zu werden. Und alles geschah, wo er schon lange ein Jünger Jesu war. Aber als wäre diese gedankliche Kursänderung nicht schon genug, geht dieser Mann noch einige 2-3 Kilometer. Und ich vermute, das waren die merkwürdigsten Kilometer, die er in seinem Leben gegangen ist. Mich würde sehr interessieren, was er während dieser Wegstrecke gedacht hat, was seine Empfindungen waren. Sicherlich hatte er ein Stück weit ein mulmiges Gefühl und die Einstellung, die sagt, okay, das, was ich jetzt machen soll, das ist gar nicht nachvollziehbar, das ist auch nicht logisch. Aber Gott, wenn du überzeugt bist, dass ein anderer Mensch sich so ändern kann, dann will ich dir vertrauen. Die Geschichte, um die es mir geht, ist gleichzeitig eine Geschichte von einem großen Gott, der diesen Mann so ansprach, dass er diesen unmöglich wirkenden Auftrag annahm. Von einem Gott, der damals und heute Kursänderungen in uns bewirken möchte, der unsere verstaubten Vorstellungen aus der dunklen Ecke hervorkramt und uns eine viel weitere, offenere Perspektive schenken möchte. Und um welche Geschichte es geht, falls ihr es noch nicht erraten habt, das verrate ich euch nicht, sondern das verrät euch Danilo, der den Predigttext lesen wird. Aber ihr könnt schon mal eure Bibel aufschlagen. Und zwar in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, 10 bis 19.
Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus.
Super, danke dir. Also, es geht heute um Hananias. Mir gefällt diese Art und Weise, wie Gott und Hananias miteinander reden. Die Kommunikation ist so erfrischend, ehrlich, kurz und knapp. Da wird nicht lange um den heißen Brei herumgeredet, man kommt gleich zur Sache. Zunächst beginnt dieses denkwürdige Gespräch, so wie auch viele andere Dialoge in der Bibel von Gott und Mensch beginnen. Gott ruft einen Menschen bei seinem Namen und dieser antwortet mit: Hier bin ich. Das kennen wir von Abraham zum Beispiel, von Jakob oder auch von Samuel. Diese Antwort also, hier bin ich, signalisiert die Bereitschaft zum Hören auf Gottes Stimme und auch zum Befolgen seiner Worte. Aber die Dienstanweisung, die Gott jetzt Hananias sagt, die klingt doch recht merkwürdig. Natürlich kennt er die gerade Straße in Damaskus. Das war die Prachtstraße. Also das konnte man wirklich nicht verfehlen. Aber es ist ja spannend, dass Gott ihm sagt, Saulus hat schon eine entsprechende Vision von ihm gesehen, dass er zu ihm kommen wird, ihm die Hände auflegt und er wieder sehend wird. Es ist also in etwa so, wenn wir das mal so ein bisschen herunterbrechen auf die heutige Zeit, wenn ich zu Christian sagen würde oder zu Mahaya sagen würde, geh zur Theresienwiese, dort wartet der berüchtigte Kleinkriminelle, er hat dich auch schon gesehen, dass du kommen wirst und er will mit dir reden. Jetzt ist das nun natürlich noch mal ein bisschen stärker, was Hananias hier tun soll. Mal davon abgesehen, dass Gott ihm ganz im Nebenbei mitteilt, dass er durch ihn ein Wunder wirken wird, Saulus wird wieder sehend, ist Saulus ja nun wirklich kein unbeschriebenes Blatt Papier. Es gab damals kein Facebook oder andere Nachrichtenportale, aber die Mundpropaganda war sicherlich nicht schlechter als heutzutage und heute ist sie gerade auch bei Adventgemeinden, also schon, da ist Verlass drauf. Also die Nachricht von Saulus und seinen Taten hatte sich schon längst herumgesprochen. Und so ist es doch sehr verständlich, dass Hananias antwortet in Vers 13 und 14, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht, von den hohen Priestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Also im Grunde sagt Hananias, Einspruch. Moment mal, da ist etwas ganz gehörig schiefgelaufen. Saulus, diesen Saulus, den will ich nicht mal auf 10 Kilometer Entfernung sehen. Der ist gemeingefährlich. Und so fragt er also Gott ganz vorsichtig, ob er sich wirklich sicher ist. Bei den vielen Menschen, die es gibt, und sicherlich heißen mehrere Menschen Saulus, kann eine Verwechslung ja mal passieren. Es sieht so aus, als wollte Hananias Gott auf die Gefährlichkeit von Saulus nochmal so aufmerksam machen. Er hat eine Vollmacht hier bekommen von den hohen Priestern. Er ist gefährlich. Wir kennen oder ich kenne solche Einwände, die leisen oder lauten Zweifel an Gottes Plänen nur zu gut. Von biblischen Personen, aber von mir und ich vermute mal auch von ihr kennt sie auch. Das ist scheinbar eine ganz typisch menschliche Reaktion auf Gottes Offenbarung. Zumindest finden wir sie in der Bibel immer wieder. Da ist zum Beispiel ein Mose, der Gott erstmal darauf hinweist, dass er kein großer Redner ist. Ja, Gott ist davon nicht überrascht, er hat schon längst eine Lösung parat. Aber da ist auch ein Jesaja, der seine unreinen Lippen anführt. Oder Jeremia, der meint, er ist zu jung. Und ein Zacharias, der sagt, er ist zu alt. Oder eine Maria, die an biologische Unmöglichkeiten denkt. Und da sind auch wir, die wir in manche dieser Einwände vielleicht insgeheim mit einstimmen. Ich bin zu jung, ich bin zu alt. Es gibt viele Leute, die das viel besser könnten als ich. Warum muss ich das machen? Aber was auch immer es für Einwände bei uns gibt, hier in der Geschichte sehen wir, Gottes Wille überwindet den Widerstand. Und das tut er auch bis heute, wenn wir ihn lassen. Das hat auch Hananias gesehen, denn Lukas als Schreiber der Apostelgeschichte sagt ganz sachlich drei Wörter mit einer sehr großen Sprengkraft. Er ging hin. Hananias ging hin. Welche Überwindung ihn das gekostet haben wird, das können wir nur erahnen. Aber wir sehen an diesem Beispiel ganz exemplarisch, wie Gott in unsere Welt hineinwirken möchte. Und zwar durch uns, durch dich und durch mich. Gott hätte ja Saulus auch durch einen Engel wieder sehend machen können oder ihm seine Zukunft erklären können. Der Engel hätte das bestimmt auch besser machen können als Hananias. Aber das macht er nicht. Er schickt Hananias. Er schickt also einen Menschen, von dem wir später nichts mehr hören werden, aber der punktuell einen ganz großen Unterschied machte in dem Leben von Paulus. Das heißt also, Gott möchte durch uns wirken und das auch und vielleicht auch gerade dann, wenn wir häufig seine Wege nicht verstehen können. Das kann manchmal auch ganz simpel passieren durch so eine innere Intuition, die wir haben. Vielleicht kennt ihr das, so ein Gedankenblitz, der kommt, Mensch, mit dem sollte ich mal reden, den sollte ich mal wieder anrufen. Oder die und die Person sah heute irgendwie so traurig aus, ich spreche sie mal an oder schreibe eine Karte. Ich bin sicher, dass Gott auch so durch uns redet, durch eine leise Stimme in unserem Inneren. Es gibt im Kolosserbrief 1, Vers 9, da gibt es viele schöne Verse, aber ich habe euch einen Vers, den ich nochmal neu für mich entdeckt habe, Kolosser 1, Vers 9, da berichtet Paulus, dass er von der Liebe und von dem Glauben von den Geschwistern in Kolosser gehört hat. Und dann sagt er im Kolosserbrief 1, Vers 9, darum lassen auch wir von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten. Und dann führt er aus, wofür er alles bittet, also zum Beispiel um Weisheit, um Gottes Kraft. Aber mich beeindruckt das, dieses darum lassen wir nicht ab, für euch zu beten und zu bitten. Das ist so eine innere Haltung, die den anderen im Blick hält, die nicht ständig um sich selber kreist, sondern den anderen sieht und für ihn ins Gebet geht, die den Nächsten wertschätzt, ihn als Königskind sieht. Und so eine Haltung wirkt sicherlich auch auf unseren Alltag aus. Aber neben dem Punkt einmal, dass diese Verse in der Apostelgeschichte uns zeigen, dass Gott durch uns wirken möchte, zeigt uns die Geschichte auch, dass Umkehr immer möglich ist. Saulus hat das in einer sehr starken Form erlebt. Der körperliche Zusammenbruch auf der Straße nach Damaskus war für ihn sicherlich auch ein Zerbrechen des Vertrauens auf die eigene Scharfsinnigkeit und auf seine Leistung. Wie kein zweiter wendet sich Paulus später in seinen Briefen ganz klar gegen jegliche Form von Werksgerechtigkeit und betont Gnade als unverdiente Rettung. Und in den 3 Tagen, in denen Paulus hier fastet und die stille Zeit hat, da wird ihm vermutlich viel durch den Kopf gegangen sein. Sein gesamtes Glaubenskonstrukt ist so wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Und er kann sich nun neu orientieren an den Jesus Christus, der nun sein neuer Herr ist. Dietrich Bonhoeffer formuliert in seinem Buch Gemeinsames Leben einen Absatz, den ich euch vorlesen möchte. Es ist aber die Gnade des Evangeliums, die für den Frommen so schwer zu begreifen ist, dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder. Und nun komm als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Er will nicht irgendetwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will allein dich. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Gott ist zu dir gekommen, um den Sünder selig zu machen. Freue dich. Diese Botschaft ist Befreiung durch Wahrheit. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen. Vor ihm nützt die Maske nichts, die du vor den Menschen trägst. Er will dich sehen, wie du bist, und er will dir gnädig sein. Du brauchst dich selbst und deinen Bruder nicht mehr zu belügen, als wärst du ohne Sünder. Du darfst ein Sünder sein. Danke Gott dafür, denn er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Gerade den letzten Satz, dass Gott den Sünder liebt, aber die Sünde hasst, kennen wir auch von Ellen White schon. Hat sie ja schon einige Jahrzehnte vorher geschrieben. Also als dritten Punkt, also neben dem, dass Gott uns gebrauchen will, dass Umkehr immer möglich ist, möchte ich noch einen weiteren Punkt hinzufügen, den wir aus dieser Geschichte lernen können. Und zwar, und wenn ich den jetzt sage, gehe ich davon aus, dass viele sagen werden, ja, das ist ja ganz klar. Aber so banal dieser Satz auch ist, im Grunde ist er gar nicht so schwer, gar nicht so einfach in die Praxis umzusetzen. Also der dritte Punkt ist, Menschen ändern sich. Wir reifen, wir ändern uns, aber viel zu häufig nageln wir Menschen auf Äußerungen fest, die sie mal in unserem Beisein getroffen haben, ohne die Möglichkeit zu bedenken, dass sie sich ja geändert haben können. Wir sperren also Menschen in ihre Ansichten, ihre Wertungen ein, die sie früher mal geäußert haben. Aber vielleicht sind sie ja schon längst aus diesen herausgewachsen. Weil das Leben lehrt uns so manches, wir erleben vieles, an dem wir wachsen, aber auch Menschen in unserem Umfeld prägen uns und verändern uns, hinterlassen Spuren, die zu einer Umgestaltung führen können. Und ich fände es auch total tragisch, wenn wir in unserem Leben immer alles aus der gleichen Perspektive sehen würden, wenn kein Wandel, kein Wachstum da wäre. Also lasst uns selbst, aber auch unseren Nächsten nicht das Recht nehmen, sich ändern zu dürfen. Hananias ist hier ein sehr gutes Beispiel. Er ging zu Paulus, legte ihm die Hände auf und sprach ihn mit lieber Bruder Saul an. Das ist beeindruckend. Also Hananias schafft es, im Vertrauen auf Gott, auf Saulus zuzugehen, zu vertrauen, dass Gott ihn verändert hat, dass er nicht mehr der Christenverfolger ist. Und Saulus wird wieder sehend, und wenn wir die Apostelgeschichte verfolgen, dann sehen wir, welche großen Wunder Gott alles noch mit Saulus vorhat. Aber nicht immer gelingt es uns so leicht wie Hananias, einem anderen Menschen eine neue Chance zu geben, ihm die Möglichkeit einzuräumen, dass er sich ändern kann. Und da das immer einfacher ist, über andere Menschen das zu erzählen, nehme ich Paulus jetzt mal als Beispiel für jemanden, der auch erstmal Schwierigkeiten hatte, einem anderen Menschen zuzugestehen, dass er sich ändern darf. Paulus sagt ja über sich selbst in 1. Timotheus 1, Vers 15, Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, und ich bin der Schlimmste von allen. Und fügt dann hinzu, aber Gott hatte Erbarmen mit mir. Also Paulus ist sich bewusst, er ist ein Sünder, er hat eine starke Umkehr erlebt, Buße erlebt, er hat selbst am eigenen Leib erfahren, wie stark manchmal Kursänderungen im Leben ausfallen. Und dann kommt Johannes Markus. Es gab eine ungute Vorgeschichte und Paulus konnte das nicht aus seinem Gedächtnis streichen. Johannes Markus ist derjenige, der Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise begleitet hat. In Pamphylien brach er die Reise ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Wir wissen nicht, warum Markus hier die Reise abbrach. Vielleicht sah er sich den Herausforderungen nicht gewachsen. Er sah vielleicht mehr die Probleme als das Positive. Auf jeden Fall aber ging er zurück. Und dann, als Paulus mit Barnabas auf die zweite Missionsreise aufbrechen wollte, kam es zu einem erbitterten Streit zwischen den beiden. Barnabas wollte Markus mitnehmen, also Markus eine zweite Chance geben. Paulus aber wollte das auf gar keinen Fall. Letztlich konnten sich die beiden nicht einigen und jeder machte sich dann auf seine eigene Reise. Paulus zusammen mit Silas und Barnabas segelte mit Markus nach Zypern. Und häufig machen wir es doch ganz genauso in unserem Leben wie Paulus. Da hat uns jemand enttäuscht, eine komische Meinung vertreten, vielleicht war er nicht mutig genug und wir schreiben ihn ab. Wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben und schon gar nicht mit ihm gemeinsam auf eine Reise oder auf einen Urlaub fahren. Aber Gott sei Dank endet die Geschichte nicht an diesem Punkt. Denn auch Paulus erkannte, dass jeder Mensch das Recht hat, sich zu ändern, so wie er es ja letztlich auch tat, und dass vorschnelles Verurteilen nicht im Sinne Gottes ist. Im 2. Timotheus, im Kapitel 4, Vers 11, da finden wir folgenden Vers, der für diese Begebenheit ganz wichtig ist, 2. Timotheus 4, Vers 11, da fordert Paulus Timotheus auf: Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also hier hat Paulus von nein, auf gar keinen Fall soll er auf die Reise mitkommen, hin zu bring ihn mit, ich möchte ihn bei mir haben, eine beachtliche Wendung erfahren und erlebt und durchlebt. Also auch gerade da, wo wir versagt haben, wo wir schwach sind, möchte Gott uns seine Gnade schenken. Und das vielleicht auch durch uns. Paulus jedenfalls hat es gewagt, Markus nochmal aus ganz anderen Augen zu sehen. Und ich wünsche uns allen in unserem Leben, in unserem Alltag, dass wir Gott in unserem Leben wirken lassen und dass wir uns selbst nicht zu schade sind, so wie der Kapitän in der Anfangsgeschichte, Kursänderung in unserem Leben vorzunehmen. Und gleichzeitig, dass wir auch den anderen Menschen es zugestehen können, dass sie sich ändern dürfen. Amen. Ja, lasst uns beten. Unser großer Vater im Himmel, danke, dass wir immer zu dir kommen dürfen. Danke, dass du ja, uns auch verändern möchtest, dass du durch uns wirken möchtest, jeden Tag, und dass wir auch wachsen dürfen. Vater, danke dafür, dass du uns diesen Sabbattag geschenkt hast, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, trotz und gerade jetzt in dieser Zeit. Ich möchte dich bitten um Weisheit für all diejenigen, die Entscheidungen treffen zurzeit, für deinen Segen einfach, für all das, was jetzt zurzeit alles passiert. Danke dafür, dass wir dir vertrauen dürfen, in allen Zeiten. Danke, dass du gegenwärtig bist. Und danke, dass du unser großer Gott bist und unser liebender Vater. In deinem Namen, Amen.